Immunonkologie beim Lungenkrebs war eine absolute spannende Weiterentwicklung der letzten Jahre, die uns alle sehr, sehr begeistert hat. Wenn wir vor allem beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom beim fortgeschrittenen Stadium sprechen, so stehen uns hier verschiedene therapeutische Säulen zur Verfügung. Die Chemotherapie, die gezielte Tumortherapie gegen verschiedene genetische Läsionen, Mutationen, die Blockade der Tumorgefäßbildung als weitere Säule, Antiangiogenese und jetzt neu dazugekommen, die Immuntherapie. Wenn wir so einen Algorithmus anschauen, Oncopedia, April 2017, und wir sehen, dass das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom ein unglaublich bunter Baum geworden ist, bei dem verschiedene therapeutische Strategien zum Einsatz kommen sollen. Wir orientieren uns an genetischen Veränderungen, Mutationen. Chemotherapie hat seinen Platz in der ersten, zweiten Behandlungslinie bei ausgewählten Patienten. Wir reden über Kombinationstherapien. Dieses Bild wäre noch vor 10 Jahren sehr, sehr viel einfacher gestaltet worden. Und wir sehen, das ist wirklich medizinischer Fortschritt, das ist Fortschritt hin zu einer personalisierten Tumorbehandlung. Immuntherapie hat in sehr kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Jahren, einen ganz, ganz wesentlichen Platz dort eingenommen. Wir haben uns, wie es in der Onkologie üblich ist, diese Immuntherapie zuerst in den fortgeschrittenen Behandlungslinien erprobt und sind bereits in der ersten Behandlungslinie angekommen. Das ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, das ist eine wahnsinnig professionelle Entwicklung, die natürlich deshalb gelingt, da große internationale Konzerne hier in sehr kurzer Zeit gute, valide Studien rekrutieren konnten. Wie schaut es mit der Immuntherapie nun aus? Ich bin kein Immunologe. Es ist einfach die Interaktion zwischen der Tumorzelle, den Tumorantigenen. Diese Antigene werden der dendritischen Retikulumzelle, der antigenpräsentierenden Zelle präsentiert. Man aktiviert die T-Zelle. Die T-Zelle soll zum Tumor hinwandern, soll diesen Tumor bekämpfen. Und wir sehen hier in grün gehalten, das sind aktivierende Faktoren, die auf diesem Weg hin eine Bedeutung haben. Sie sehen in rot gehalten, blockierende Faktoren. Ich selbst bin ausgebildet worden in allogener Knochenmarktransplantation. Wir haben ein fremdes Immunsystem in einen Körper gegeben und haben unglaubliche Effekte gesehen bei der allogenen Transplantation. Und wir haben erlebt, was das Immunsystem kann. Wenn ein fremdes Immunsystem in einen Körper, fremden Körper eingeimpft wird, schwimmt der Darm weg, es kann zu einem Leberversagen kommen. Die Haut kann massive Erscheinungen haben, wir erleben chronische Graft-versus-Host-Erkrankungen. Umso mehr war es für mich überraschend, wie dann diese neue Gruppe von Medikamenten in der Onkologie ihren Platz gefunden haben und diese neuen Medikamente eigentlich sehr gut verträglich waren. Für mich auch überraschend, wenn wir dieses komplexe Bild sehen, dass wir hier isoliert die PD-1-Inhibition herausnehmen und allein dieser Faktor offensichtlich diese spannenden Effekte auslösen kann. Es ist die Interaktion zwischen T-Zelle, dendritischer Zelle, in der Kommunikation über den Lymphknoten. Es ist dieses Microenvironment, T-Zelle zwischen Tumorzelle, das CTLA-4-Signalweg und der PD-1-Signalweg, den mein Vorredner bereits entsprechend erklärt hat. Wenn wir es noch einmal verdeutlichen, hier diese Hauptplayer, Krebszelle, zytotoxische T-Zelle, antigenpräsentierende Zelle, wir sehen die verschiedenen Liganden und Rezeptoren, die ineinander in der Kommunikation stehen. Und wir sehen hier in gelb gehalten, das sind hier diese Nummern, die hier angeführt sind. Es sind alles Medikamente, die in Entwicklung sind, die in weiter fortgeschrittener Entwicklung sind, die bereits zum Teil verfügbar sind, die in diesen komplexen Mechanismus eingreifen und hier eingesetzt werden. Und Sie sehen schon, wie spannend eigentlich Immunonkologie geworden ist, wie wir diese Bausteine in dieser Interaktion verwenden können. Wir haben in der zweiten Behandlungslinie begonnen, nach Chemotherapie. Hier gab es PD-1-Inhibitoren, es gibt PD-L1-Inhibitoren. Sie sehen, fünf verschiedene Substanzen rittern hier um den besten Platz. Zwei Substanzen davon sind zugelassen, eines steht in Zulassung. Hier hat das Spiel begonnen. Zweite Behandlungslinie, Plattenepithelkarzinom, Patienten guter Allgemeinzustand nach einer Chemotherapie. Man gibt eine klassische Chemotherapie, wie wir es üblicherweise machen würde, Taxotere. Wir vergleichen es mit dem Nivolumab, mit dem PD-1-Inhibitor. Was erleben wir? Wir erleben eine deutliche Verbesserung im Gesamtüberleben. Ein Jahresüberlebensrate 42% versus 18%. Das war noch nicht da. Ein längeres Überleben. Wir erleben ein medianes Überleben 6 Monate auf 9,2 Monate. Und das ist klinisch relevant. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das mit den Nebenwirkungen? Wenn wir hier anschauen, weniger schwere Nebenwirkungen. Die Rate wurde von 56% auf 8% gesenkt. Wir haben weniger Neuropathie, das ist für den Patienten klinisch relevant. Wir haben weniger febrile Ereignisse, das ist auch für den Patienten relevant. Weniger Müdigkeit. Das sind in einer Palliativsituation für den Patienten wirklich bedeutsame Fortschritte. Das äußert sich auch darin, dass wir heute versuchen, wenn wir neue Medikamente zulassen, dass wir sagen können, ja, unter dieser Behandlung, unter dem Ansprechen des Tumors, erlebt dieser Patient auch eine bessere Lebensqualität. Unter der Chemotherapie hat er auch ein Ansprechen, aber er hat auch Toxizität. Und wir sehen in dieser Kurve, dass die Lebensqualität der Patienten unter der Chemotherapie, auch mit den weniger geringen ausgeprägten Effekten, auch schlechter wird. Und die Frage, wir haben nun einen Antikörper, greifen gezielt an einen Rezeptor an, messen wir doch diesen Rezeptor, fragen wir uns, wenn der vorhanden ist, dann muss doch das Medikament besonders gut wirken. Wir können das messen, wir machen eine Immunhistochemie, wir können die Expression festhalten, wir können es quantifizieren. Mein Problem als Kliniker, hier die dunkelblaue Kurve, hier abgebildet, wenn dieser Rezeptor hochreguliert ist, sehen wir, die meisten Patienten in diesem Waterfallplot haben ein Ansprechen, ein paar Patienten haben kein Ansprechen. Das größere Problem ist aber, wenn dieser Rezeptor nicht vorhanden ist, wie wir es auf dieser Kurve sehen, sind trotzdem einige Patienten dabei, die einen substanziellen Vorteil von diesem Medikament haben, das auch deutlich besser verträglich ist. Aber es ist eine gezielte Therapie, wir messen das Target, wir können das Target messen, wir können diesen Biomarker aber nicht wirklich gut selektiv einsetzen. Es gibt noch ähnliche Studien, eine ganz wichtige dazu ist vielleicht die Keynote-10-Studie, ganz ähnlich aufgesetzt. Wir haben hier Patienten, die auch fortgeschritten sind, wir haben Adenokarzinome, Plattenepithelkarzinome, wir haben eine andere Substanz zum Einsatz gebracht, Pembrolizumab versus Chemotherapie, wieder in der zweiten Behandlungslinie. Und wir sehen auch diese Effekte unterschiedlicher Dosierungen im Gesamtüberleben für die Patienten relevant. Wir sehen in der rechten Tabelle, hier abgebildet, wenn dieser Rezeptor ganz stark exprimiert ist, wird der Effekt noch deutlicher sichtbar. Das ist für mich ein Schlüsseltier, das ich also immer wieder ganz gerne zeige. Wir haben hier auf der linken Seite, im dunkelgrün, sehen wir, dass 40% der Patienten haben gar keine Expression dieses Rezeptors. Und trotzdem sprechen 8% der Patienten in diesem hellgrünen Balken auf die Behandlung an. 8% ist auch eine Zahl, die wir mit der Chemotherapie erreichen. Und je stärker dieser Rezeptor exprimiert wird, hier haben wir hier diese Balken auf der Seite, hier sind die Gruppe der Patienten, die eine ganz starke Expression haben, 75-100%. Es ist nur eine kleinere Gruppe, nur 15% der Patienten. Wir sehen aber hier, dass eine Ansprechrate von 45% ist. Bei einer Chemotherapie rechne ich heute mit einer Ansprechrate von ungefähr 30%. Und wir sehen, ja, wenn ich in eine Erstlinienbehandlung in einer kombinierten Therapie gebe, wäre vielleicht eine Selektionierung nach diesem Biomarker sinnvoll. trotzdem wissend, immer wissend, wenn ich jeden Cut-off, den ich setze, wird gewisse Patienten von dieser Behandlung ausschließen. Wir haben dann diese Therapie in die erste Behandlungslinie entwickelt, statt Chemotherapie, und das wäre der große Durchbruch. Man hat in der einen Studie Nivolumab gegen Chemotherapie getestet, bei Patienten mit gutem Allgemeinzustand. Man hat hier bewusst keinen Cut-off gesetzt mit diesem Biomarker, weil man einfach allen Patienten die Chance auf diese Behandlung ermöglichen möchte. Es ist herausgekommen, dass die Chemotherapie in dieser Konstellation im progressionsfreien Überleben für die Patienten die günstigere Variante war, in der Gesamtgruppe betrachtet. Das war ein bisschen ernüchternd. Bei unselektionierten Patienten somit Chemotherapie besser. In der anderen Studie mit dem anderen Medikament hat man nun diesen Cut-off auf 50% gesetzt. Man hat hier diesen Vergleich wieder gemacht und kommt nun drauf, ja, in diesem Fall ist jetzt die Immuntherapie besser als die Chemotherapie. Also bei selektionierten Patienten hier stärker wirksam. Die Entwicklung geht weiter. Wir haben jetzt hier das Thema der Monotherapie betrachtet. Wir sind aber noch nicht glücklich. Sehr viele Patienten sprechen gar nicht an. Es ist immer noch eine palliative Therapie. Kein Patient ist geheilt. Alle Patienten werden ein Rezidiv erleiden. Die spannende Frage ist, wirkt auch diese doppelte Immunblockade, die wir beim Melanom so erfolgreich einsetzen konnten, vielleicht auch beim Bronchialkarzinom? Und hier gibt es nur erste Hinweise, Phase 1, 2 Daten. Was wir aber schon sehen, das ist sehr, sehr spannend. Hier ist eine Verbindung auch mit der Art der Expression. Je höher diese Expression ist, hier haben wir die über 50% Expressionsgruppe, und wir sehen in der Kombinationstherapie, der blaue Balken, erleben wir eine fast 90%ige Ansprechrate, und das ist eine Sensation beim Lungenkarzinom. Das sind kleine Daten, 13 Patienten. Doch diese 13 Patienten geben Hoffnung, dass wir hier einen Weg erreichen, wirklich viel für Patienten erreichen zu können. Beim Lungenkarzinom geht der Schritt wahnsinnig spannend weiter. Und ähnlich wie beim Melanom sind hunderte Studien in den Pipelines, die verschiedenste Kombinationen testen. Uns interessiert die doppelte Immunblockade mit Anti-CTLA-4. Uns interessiert gerade beim Lungenkarzinom, was passiert denn eigentlich in Kombination mit Strahlentherapie? Wir wissen, dass durch Strahlentherapie auch Antigene freigesetzt werden, daher vielleicht auch die Hoffnung, dass hier besonders dann Checkpoint-Inhibition in Kombination besonders effektiv wirken könnte. Spannend auch die Frage, die Kombination mit den gezielten Tumortherapie, Anti-EGFR, Anti-VEGF, Anti-ALK-Inhibition. Spannende Frage, Kombination mit Anti-Gefäßblockern. Spannende Frage, Kombination mit Chemotherapie. Eine ganz interessante Kombination, die ich kurz anreißen möchte, ist die Idee einer gleichzeitigen PD-1-Inhibition und einer VEGF-Blockade. Wir wissen, dass die Gefäßblockade verbessert die Durchblutung. Die Immunzellen kommen besser zum Tumor. Und damit könnte diese Checkpoint-Blockade besser wirken. Man hat das in einem Xenograft, in einem syngenen Mausmodell gesehen. Anti-PD-L1 alleine führt zu einem Verlangsamen vom Tumorwachstum, Anti-VEGF alleine führt auch zu einer Verlangsamung des Tumorwachstums. Und Sie sehen unten in Rot, dass die Kombination dieses Tumorwachstums fast vollständig zum Stehen bringt. Das ist unglaublich spannend, weil wir hier auch in der Art, in der Kombination wahrscheinlich auch mit sehr geringen Toxizitäten rechnen müssten. Andere Idee, die man auch hat, wir wissen, dass je stärker mutiert eine Tumorzelle ist, desto mehr stellt diese Tumorzelle Antigene, Neoantigene an die Oberfläche und desto eher können diese Tumorzellen von Immunzellen erkannt werden. Und wir haben gesehen hier in dieser Kurve, dass Patienten, die links sind, die haben höhere Antigenlasten und dass die höhere Wahrscheinlichkeit des Ansprechens sehen. Das sind das auch erste kleine Studien. Das geht dann so weit, dass man sich überlegt, Tumorzellen herauszunehmen, diese Antigene mittels Soljuben, mRNA-Vakzinierungen aufzureinigen, den Patienten zu impfen und dann in dieser Kombination hochselektive Aktivierungen der Immunzellen vorzunehmen, um es tumorspezifisch zu etablieren. Und hier ist eine Mainzer Gruppe unter Professor Christoph Huber sehr, sehr aktiv. Und die möchten innerhalb von wenigen Jahren diese Impfstoffe also auch industriell anbieten können. Und sie sagen zumindest, dass sie imstande wären, diese Impfstoffe innerhalb von 2 Wochen auszubilden, anbieten zu können. Ich glaube, hier tut sich ein unglaubliches Fenster auf und in dieser Konstellation ist auch das Fenster geöffnet, dass wir potenziell auch Langzeitremissionen erreichen können. Ob das dann eine Heilung ist, möchte ich in den Raum stellen. So können wir heute sagen, PD-1-Inhibition beim Bronchialkarzinom ist eine Standardbehandlung in der Zweitlinie geworden. Es ist bei selektionierten Patienten auch in der ersten Behandlungslinie etabliert. Und es findet eine unglaublich spannende Entwicklung auf verschiedensten Ebenen statt. Und ich glaube, es wird ein ganz neues Kapitel in der Onkologie aufgeschlagen. Danke.
Vielen Dank, Wolfgang, für den ausgezeichneten Überblick.
Wenn Sie ein Ansprechen sehen auf Checkpoint-Inhibitoren, ohne dass die Marker deutlich sind, könnten Sie sich vorstellen, dass diese Checkpoint-Inhibitoren auch etwas an den T-regulatorischen Zellen verändern und damit eine immunologische Wirkung kommt? Weil die T-Rex exprimieren ja ganz bestimmte Rezeptoren an der Oberfläche. Vielleicht könnte es sein, dass die durch Checkpoint-Inhibitoren verändert werden.
Spannende Frage, die ich vielleicht an den Professor Höller weitergeben will. Der kennt sich vielleicht mit den T-Rex besser aus. Die Interaktion T-Zelle, zytotoxische T-Rex in der Interaktion mit Tumoraktivierung ist spannend. Wie da die PD-1 dazugreifen? Bitte, du bist da sicher gerufener.
Ja, da gibt es bei Melanom sehr spannende Daten, vor allem für den CTLA-4-Antikörper. CTLA-4 wird ja eben auch auf T-Rex exprimiert und es gibt sogar manche Arbeiten, die behaupten, dass der Haupteffekt der Anti-CTLA-4-Therapie in Wirklichkeit das Ausbremsen der regulatorischen T-Zellen und gar nicht so sehr das Aktivieren der anderen Zellen ist. Es gibt aber auch Daten für das andere, also wahrscheinlich spielt beides im Endeffekt eine wichtige Rolle.
Also wenn wir so zu Melanom schauen, dann ist ja da die Chemo komplett retro und out, oder? Die Frage ist, dass beim Bronchuskarzinom nicht ganz so, oder? Das ist nicht ganz vom Tisch, die Chemo.
Es ist ganz interessant, wir sehen eine ganz breite Pipeline an Phase-3-Studien kommen, die also Chemotherapie und Immuntherapie kombinieren. Der Ansatz ist für mich nicht ganz logisch, weil wir auf der einen Seite hier die Effektorzellen, die immunologischen Zellen durch Chemotherapie natürlich supprimieren und eigentlich diesen Effekt konterkarieren. Wir sehen aber trotzdem in Phase 1 Studien, dass es offensichtlich synergistische Effekte gibt in Chemotherapie und Immuntherapie. Wir sehen, dass es zum Teil wirkt, bin aber selber, glaube ich nicht, dass das der richtige Ansatz ist, dass wir eine sehr intelligente Behandlung hier mit einer Chemotherapie wirklich ansetzen sollten. Spannend wäre vielleicht die Frage, dass man Chemotherapie vielleicht nimmt, um einen Tumor in eine Apoptose zu schicken, um einen Tumor in eine Nekrose zu schicken, daraus Antigene auch freizusetzen, um damit für die Immuntherapie besser erkennbar zu machen. Diese Strategie in der Abwechslung einer Pulstherapie, Chemotherapie und Immuntherapie im Anschluss könnte ich mir vorstellen, eine Strategie zu wählen, wie wir sie in den 90er Jahren gemacht haben, wo wir gesagt haben, jede neue Substanz ist nur dann wirksam, wenn sie mit klassischer 6-Zyklen-Chemotherapie in zusätzlicher Gabe wirksam ist. Ich glaube, diese Strategie sollte man verlassen. Wir haben auch gesehen, dass man zum Beispiel erlebt, dass man allein durch eine Bestrahlung einer Metastase am Primum hier Tumoreffekte erzielt, dass sozusagen Antigene freigesetzt werden, die das intrinsische Immunsystem aktivieren können. Und in diesem Sinne kann man natürlich auch sagen, ja, vielleicht ist eine Pulschemotherapie oder eine singuläre lokale Bestrahlung in der Kombination mit Immunbehandlungen vielleicht der viel spannendere Weg und auch in der Kombination mit antiangiogene Behandlung der noch viel spannendere Weg, weil wir hier beides wenig toxische Behandlungen kombinieren, die eigentlich biologisch einen sehr schön miteinander in Ergänzung anbieten können. Also die Chemotherapie, die klassische platinhaltige Kombinationsbehandlung, die sehr favorisiert wird in den Studienpipelines, sehe ich nicht. Ich glaube, wir sollten in der Onkologie, und wir haben uns in vielen Bereichen der Onkologie wegentwickelt von Toxizität, und wir dürfen nicht vergessen, dass viele dieser Behandlungen auch entsprechende Langzeitnebenwirkungen der Neuropathie, der Hämatotoxizität und andere Nebenwirkungen haben. Ich glaube, der Weg einer modernen Onkologie geht etwas anders.
Wie ist es denn die Kombination? Jetzt sagst du natürlich, Strahlentherapie aktiviert und danach. Wie ist denn die Kombination, gerade beim Bronchuskarzinom, Immuntherapie plus Parallelstrahlentherapie? Ist das etwas, was ihr durchführt oder derzeit nur im Rahmen von Studien?
Wir müssen uns bewusst sein, dass dass uns die Standardtherapie bei der dritten, vierten Behandlungslinie letztlich ausgehen, dass wir hier Patienten Angebote machen, dass wir hier palliative Bestrahlungen durchführen und natürlich diese Abfolgen durchgeführt werden. Ich muss immer natürlich vorsichtig sein, wenn ich heute zum Beispiel pulmonale Bestrahlungen durchführe, ist immer die Frage, auch gleichzeitig mit den PD-1-Inhibitoren, ob ich nicht auch eine Pneumonitis generiere, die dann eine gewisse Dynamik erzeugt, die wir nicht kennen. Also natürlich bräuchten wir Studien, die die Kombination Strahlentherapie und PD-1-Inhibition aufzeigen würden. Wir wissen aber auch aus der Geschichte der Onkologie, dass das in der Heterogenität des Patientengutes zum Teil wenig durchgeführt wird. Wir müssen einfach hier anhand von Einzelerfahrungen und Fallserien dazulernen. Wir müssen diese Erfahrungen austauschen und wir müssen aus diesen Erfahrungen dann Prinzipien ableiten, aus denen wir im Alltag uns helfen können.
Ich wende mich jetzt noch den Online-Fragen zu. Da steht, wie stehen die Aussichten auf neue Medikamente? Ich meine, im Moment, glaube ich, tut sich relativ viel und es vergeht keine Woche, wo nicht irgendeine neue Aussendung kommt.
Das ist das Thema. Ich habe erst neulich einen Vortrag gehalten, wie gelingt Wissenstransfer in der Medizin. Im MedLine sind 22 Millionen Zitate drinnen. Täglich werden 6.000 neue Publikationen entstehen. Wir müssten alleine 20 neue Publikationen pro Tag kennen. Innovation ist wahnsinnig schnell. Die große Kunst ist, und das war bei der Jahrestagung, der gemeinsamen der Schweizer, österreichischen und deutschen Jahrestagung, das Hauptthema. Wie können wir Innovation zum Patienten bringen? Und die andere Frage ist auch, wie können wir Innovation qualitätsgesichert zum Patienten bringen? Das reine neue Medikament ist das eine. Das andere ist, wirkt es auch? Bei welchen Patienten wirkt es? In welcher Sequenz wirkt es? Also das wissenschaftlich korrekte Ausarbeiten dieser Medikamente ist eine unglaubliche Challenge. Eine sehr positive Bewegung dazu ist natürlich, dass die großen Konzerne heute international agieren und auch wenn ich heute diese Melanom-Studien anschaue, eine seltene Erkrankung und in welcher Geschwindigkeit trotzdem diese Erkrankungen, Patienten rekrutiert werden, das ist schon eine unglaubliche Vernetzung der Welt, die hier gemeinsam arbeitet, um Wissen zu generieren. Und das ist die große Hoffnung, die dahinter steckt, dass wir evidenzbasiertes Wissen generieren. Also es ist immer gefährlich, eine zu schnelle Euphorie aufzusetzen, die wir dann auch in einer gesicherten Evidenz für den Patienten umsetzen können.
Eine Frage würde ich dir noch gerne stellen, weil das hier ja auch bei Melanom schon ein bisschen war. Wie stehen die Chancen für die Einführung einer Vorsorgeuntersuchung? Sollte man nicht mehr auf die Vorsorge, damit wir gar nicht erst in die Situation kommen?
Das ist beim Lungenkarzinom sehr, sehr einfach. Man sollte eigentlich nicht rauchen. Und hier haben wir einige schöne Initiativen in Österreich erlebt, das Don't Smoke-Initiative. Ja, Hauptgefahr absolut. Ist eigentlich, dass junge Menschen rauchen müssen, schauen, dass junge Menschen weniger früher anfangen. Weil man weiß, je früher man anfängt, desto stärker ist die Abhängigkeit. Hier finden in Österreich aktuell wirklich große Schritte statt, die uns weiterbringen werden. Und das ist beim Lungenkarzinom der entscheidende Faktor.
Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Das Don't Smoke, finde ich, war wirklich eine großartige Initiative. Und ich hoffe, es ist allen klar, Rauchen sollte nicht sein.